ich bin erfolgsbesessen und ich will das Spiel gewinnen. Ja, und wenn ich halt merke, ein paar Sachen laufen nicht so, wie ich mir das vorstelle, wie ich denke, dass es braucht, um das Spiel zu gewinnen, so, dann kann es schon sein, dass mein innerer Pegel sich von Minute zu Minute steigert und irgendwann mal explodiert der Kelomat.
Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
Bruder, schlag den Ball lang!
Der Eintracht-Podcast Eintracht vom Main, und heute zu Gast ist ein Diplomkaufmann, wenn ich richtig informiert bin. Einer, der mit Zahlen umgehen kann, mit Mathematik auch ein Lieblingsfach hatte, habe ich mir zumindest sagen lassen. Und der für uns gerade jetzt in der Phase, die jetzt kommt, umso mehr wichtig ist. Herzlich willkommen, unseren Cheftrainer Oliver Glasner.
Ja, hallo.
Olli, es geht so ein bisschen darum, im Podcast das Aktuelle natürlich auch mit dir zu verbinden. Was macht den Mensch Oliver Glasner aus? Da werden wir gar nicht so viel Zeit haben, weil du hast bald wieder Trainerbesprechung und wir sind voll in der Vorbereitung auf das Fürth-Spiel. Aber deswegen habe ich ja gerade schon spaßhaft gesagt, du bist ja 10 Jahre bei uns Trainer und dann werden wir das sicherlich das Private irgendwann nochmal untermauern.
Ja, da finden Sie sicher noch Zeit, ja.
Genau. Olli, ich gehe volle Kanne rein. Und zwar geht es am Samstag gegen Fürth, 15.30 Uhr, Samstagnachmittag, und jetzt kommt's. Um die 50.000 Zuschauer. Wie groß ist deine Vorfreude darauf?
Riesig, ist riesig. Ich meine, habe schon viel gehört über das volle Eintrachtstadion. Ich habe es einmal als Gegner mit VfL Wolfsburg noch miterleben dürfen, welche Stimmung herrscht. Und natürlich jetzt endlich, nach ganz, ganz langer Zeit, ich glaube jetzt über 2 Jahre pandemiebedingt, volles Haus und ja, natürlich gleich 3 Heimspiele in einer Woche. Fürth, Barcelona, Freiburg. Ja, besser kann es nicht sein.
Besser kann es nicht sein. Der richtige Zeitpunkt, um die ganzen Maßnahmen abzuschaffen bzw. zu lockern für uns. Wir brauchen den Support jetzt, oder? Ich glaube, das ist jetzt nochmal der Booster, der uns vielleicht zu ganz großen Zielen trägt.
Ja, natürlich. Jetzt ist Ende der Saison, kommt. Wir haben sehr, sehr viele Spiele. Die Nationalspieler natürlich noch mehr, die jetzt alle zurückkommen dann von der Länderspielreise. Und deswegen, ja, wir brauchen jedes einzelne Korn. Und dann hilft es natürlich, wenn du eh schon am letzten Zacken läufst, es geht nicht mehr, und dann pushen dich 50.000 nach vorne, dann holst du irgendwo noch Kräfte her. Keiner weiß, wo die herkommen, aber es ist einfach so, dass man dann nochmal die letzten Reserven mobilisieren kann, und die werden wir sicherlich brauchen, weil viele gute Mannschaften auf uns warten, natürlich viele intensive Spiele auf uns warten, und deswegen ja, ist das ganz, ganz wichtig und wunderschön, dass jetzt das Stadion wieder voll ist.
Als Eintracht-Fan hat man immer so ein bisschen Sorge. Bin ich ganz ehrlich. Wenn man gegen Greuther Fürth spielt, sind Letzter, dann spielt man gegen FC Barcelona. Das sind so zwei Welten, und ich glaube aber, dass das Fürth-Spiel nicht minder unkompliziert wird. Das wird, glaube ich, auch eine richtig heiße Angelegenheit. Wir müssen uns da ziemlich zusammenreißen, um die Punkte bei uns zu behalten. Eintracht Frankfurt wäre, und jetzt provoziere ich ein bisschen, wäre typisch, dieses Spiel zu vergeigen und dann gegen Barcelona zu gewinnen. Wie können wir das vermeiden? Weil das Fürth-Spiel wird ja auch ganz, ganz wichtig sein.
Ja, natürlich ist es so, ja. Wenn du, Barcelona ist halt einfach ein, man merkt das ja im ganzen Club, der ganze Stadt, die ganze Region ist elektrisiert, ist ein Riesenname, einer der größten, vielleicht sogar der größte mit Real Madrid zusammen im Weltfußball. Und dann kommt Fürth, ja, Aufsteiger, Underdog, kleine Stadt, kleiner Club, und das ist gefühlt auch so, aber natürlich für uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns von dem lösen. Wir hatten eine ähnliche Konstellation, als wir in Berlin gespielt haben. Ja, die waren schlechteste Rückrundenmannschaft, haben viele Gegentore bekommen, danach auch das Highlight gegen Betis Sevilla. Ja, die Jungs haben es aber geschafft, sich beide Male zu fokussieren, zu konzentrieren, und das werden wir auch jetzt wieder ganz klar von den Spielern einfordern, dass jetzt zuerst Fürth, danach Barcelona, dann Freiburg, dann das Rückspiel Barcelona, dann Union Berlin, dass wir wirklich das so im Staccato abhaken und nicht mit im Kopf schon zu weit vorne sein. Aber klar ist natürlich, dass das schon für uns alle auch eine Herausforderung ist, weil es halt, habe irgendwo gelesen, ich glaube, Philipp Holzer hat gesagt, oder Peter Fischer, ist so das zweitgrößte Spiel der Vereinsgeschichte von Eintracht und das kann man auch jetzt nicht einfach so beiseite wischen.
Definitiv nicht. Trotzdem wollen wir natürlich auch am Samstag unbedingt gewinnen. Ne? Das ist ja völlig klar. Für dich, du hast in Salzburg gearbeitet, du hast in Ried gearbeitet, in Linz beim VfL Wolfsburg. Das waren alles erfolgreiche Stationen, muss man sagen. Also überall, wo du warst, ging es bergauf, muss man absolut sagen. Wir haben ja gesehen, VfL Wolfsburg auch tolle Leistungen gebracht, den Club in die Champions League gebracht. Sieht man ja auch gerade in dieser Saison, was das für eine tolle Leistung war. Jetzt kommst du nach Frankfurt in dieses emotionale Umfeld. Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, das ist die emotionalste Station.
Und ja, ist natürlich so. In Österreich, wir werden ja nicht umsonst als Skifahrernation bezeichnet, spielt Fußball halt eine bisschen untergeordnete Rolle. Ist jetzt nicht Sportart Nummer eins, ist schon populär. Ich denke, dass in Österreich auch sehr, sehr gute Arbeit, speziell auch in der Ausbildung, geleistet wird. Viele österreichische Spieler, die in der deutschen Bundesliga sind, ja, oder David Alaba jetzt bei Real Madrid als Aushängeschild. Also von dem her, hat Fußball einfach nicht diesen Stellenwert wie hier in Deutschland. Ja. Und dann komme ich vor mittlerweile fast 3 Jahren nach Deutschland und dann war auch der VfL Wolfsburg ist jetzt ein Club mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten, auch ein sehr, sehr spannender Club. Aber jetzt in der Wahrnehmung in Deutschland, muss ein bisschen aufpassen, weil ich will jetzt dem VfL in keinster Weise hier klein machen oder Unrecht tun, aber einfach in der Wahrnehmung in Deutschland, jetzt nicht so wie die größten Clubs. Ja. Und dann eben habe ich hier in Frankfurt sehr, sehr schnell gemerkt, welch riesigen Stellenwert der Fußball spielt. Nicht nur hier im Camp oder im Stadion, sondern in der ganzen Stadt, auch hier in der ganzen Region. Wie oft ich angesprochen wurde, als nicht lief, wo viele dann so gesagt haben, ihr bekommt das schon hin, wir haben hier viel schwierigere Zeiten durchgemacht in den letzten 50 Jahren, also auch viele ältere Fans, die uns hier Mut zugesprochen haben, das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite verspüre ich da auch so eine gewisse Verantwortung, ja, wo wir sagen, okay, diese Erwartungshaltung, diese Liebe zum Club, die wollen wir auch bedienen, der wollen wir auch gerecht werden und ist schon eine mega spannende, interessante Aufgabe hier.
Jetzt bist du ja schon ein Dreivierteljahr bei uns. Sind wir mal auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wohl fühlst du dich in Frankfurt?
10.
Kann jetzt, also wirklich aufs volle Überzeugung?
Ja, total. Also ich muss auch da sagen, ich kannte Frankfurt vorher nur als Zwischenstation am Flughafen. Ich war noch nie hier und habe das aber dann sehr, sehr schnell gemerkt, als ich mir Wohnungen angesehen habe. Ich finde auch hier Frankfurt so Kontrast, die Skyline mit den Wolkenkratzern und aber auch viele schöne urige Plätzchen, also Gastgarten-Feeling, das ich auch aus Österreich kenne. Man merkt dann so ein bisschen auch die Nähe zu Bayern, sage ich, ist ja nicht weit weg. Und auch diese Offenheit, diese Herzlichkeit der Leute hier. Und deswegen habe ich mich ganz, ganz schnell wohlgefühlt in der Stadt, aber auch hier im Club, muss ich sagen. Wir haben super Arbeitsklima, wo wir sehr, sehr viel voneinander verlangen, aber wo auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Ja, wenn wir da mal beim Essen sitzen, dann lachen wir gemeinsam auch über andere Sachen. Und das finde ich ist so das Schönste, wenn du sagen kannst, okay, ich gehe mit Freude zur Arbeit. Freue mich schon, wenn ich am nächsten Tag wieder mit den Kumpels und Arbeitskollegen beisammen bin. Und das Gleiche, wenn du dann nach Hause kommst und sagst, hier fühle ich mich wohl. Natürlich bei mir ein kleiner Wermutstropfen, dass die Familie nicht hier sein kann oder kann, aber die Familie nicht hier ist, dafür haben wir uns einfach entschieden. Und auch hier die Verkehrsanbindung natürlich, Frankfurt auch ein ganz, ganz großes Plus an Lebensqualität. Ja, du kommst mit dem Flugzeug de facto überall und sehr, sehr schnell, mehrmals am Tag kannst du hinkommen, gute Bahnverbindungen. Also von dem her, kann ich nur sagen, absolute 10.
Das hören wir sehr, sehr gerne, wenn es dir hier auch so gefällt. Wir sind ja befangen, wir kommen ja von hier, von daher schwierig einzuschätzen. Aber wenn du jetzt mal den Leuten draußen einen Tipp geben müsstest in Frankfurt, was ist denn deine Lieblingslocation?
Ich als Ösi in Frankfurt dann einen Tipp geben. Nein, das wäre jetzt, wenn jemand von euch nach Österreich kommt und mir einen Tipp gibt, der schon lange dort ist, würde ich auch ein bisschen schmunzeln drüber. Ja, ich bin jetzt gar nicht so viel unterwegs, aber muss sagen, am Römer gefällt es mir sehr, sehr gut. Da, wenn die Sonne noch reinscheint, ein bisschen sitzen, einen Kaffee trinken. Habe jetzt kein spezielles Lieblingsrestaurant, aber einfach, ich bin jemand, da kommt bei mir schnell Urlaubsfeeling auf, so Straßenmusikanten und dann, da kann ich wirklich mal so eine Stunde sitzen, das Ganze aufsaugen, genießen, abschalten und das macht's für mich dann eigentlich aus.
Dann machen wir das so, liebe Hörerinnen und Hörer, Schickt uns eure Tipps für unseren Cheftrainer Olli Glasner, wie er Frankfurt richtig kennenlernen kann. Drehen wir das um, macht wahrscheinlich auch mehr Sinn. Ja, wir freuen uns auf eure Einsendung. Ich glaube, Instagram, Facebook und auf unserer Seite sicherlich auch. Da gibt es einige Möglichkeiten. Schickt uns das zu.
Ja, super. Aber auch bis Rücksicht nehmen, also ich soll auch noch zur Arbeit können.
Gut, also wir haben dich ja schon kennengelernt, letzten Monate auch als doch sehr impulsiven Typ. Am Anfang haben einige gesagt, der Olli Glasner, das ist ein ruhigerer Typ, ein zurückhaltenderer Typ. Aber ich würde mal sagen, so mit dem Schuss in Sevilla auf die Tribüne ging's los.
Im Piräus,
ich sage Sevilla, natürlich Piräus, ja. Das war so ein bisschen so wie dieser, wie so ein Hallo-Wach-Effekt für diese gesamte Mannschaft, hatte ich so das Gefühl. Also da haben wir den Olli Glasner erlebt, wie er wirklich ist, so hochemotional?
Ja, ich versuche, ja, nee, er lebt Olli Glasner immer, wie Olli Glasner ist. Aber ich versuche natürlich, ja, ich kann ja nicht alle 3 Minuten einen Ball auf die Tribüne schießen, weil dann bin ich in der 6. Minute selber auf der Tribüne. Also von dem her muss ich mich da schon auch ein bisschen zügeln. Aber wenn es dann mal rausbricht, raus muss, dann lasse ich es auch raus. Aber ja, ich versuche schon jetzt am Platz auch die Emotionen ein bisschen in den Griff zu bekommen. Gelingt mir nicht immer, weil ich natürlich auch mitfiebere. Ganz, ganz schlimm für mich als Trainer. Ich möchte auch immer dann Einfluss nehmen, aber du hast halt dann trotzdem wenig Einflussmöglichkeiten während dem Spiel. So dieses Reinbrüllen ist ja oft eher, dass man selber abreagieren kann. Die Spieler bekommen ja eh wenig mit, vor allem wenn jetzt das Stadion wieder voll wird und voll ist. Und ja, aber wenn es raus muss, muss raus.
Wie ist es denn so im Coaching? Also als welchen Trainertyp würdest du dich beschreiben?
Ich glaube, es ist ein bisschen situativ. Also ich glaube nicht, dass ich immer gleich reagiere, was halt ist bei mir. Es gibt ein übergeordnetes Ziel und das ist, ich bin erfolgsbesessen und ich will das Spiel gewinnen. Ja, und wenn ich halt merke, ein paar Sachen laufen nicht so, wie ich mir das vorstelle, wie ich denke, dass es braucht, um das Spiel zu gewinnen, so, dann kann es schon sein, dass mein innerer Pegel sich von Minute zu Minute steigert und irgendwann mal explodiert der Kelomat. Mir geht es darum, dass wir immer alles machen, um das Spiel zu gewinnen. Alles. Und natürlich haben wir da eine Idee vorm Spiel, was wir den Jungs auch mitgeben. Und wenn ich dann merke, entweder es funktioniert etwas nicht so oder die Spieler können es an dem Tag vielleicht nicht so umsetzen, dann möchte ich natürlich viel eingreifen, viel korrigieren. Das kann dann auch schon mal zu viel werden. Das weiß ich auch. Und ja, deswegen ist das schon sehr, sehr situationsabhängig.
Was ich sehr beeindruckend finde, ist, es gibt natürlich, und es gibt es überall in allen Mannschaften, Spieler, die nicht so oft spielen, die vielleicht auch andere Erwartungshaltung hatten. Aber man hat immer das Gefühl, dass du die nie abschreibst, dass die immer wieder zurückkommen und dann auch eine reelle Chance haben und auch von dir auch so behandelt werden, als ob sie nie weg waren, sage ich mal. Ist das etwas, was ganz wichtig ist, diesen Spielern Respekt zu zollen? Wie machst du das in der täglichen Arbeit?
Mir fällt das nicht schwer. Für mich macht es keinen Unterschied, ob jemand jedes Spiel über 90 Minuten spielt oder ob er vielleicht nur 1 Minute in der ganzen Saison spielt. Für mich macht es auch keinen Unterschied, ob ich vor unserem Aufsichtsratsvorsitzenden stehe oder vor der Wäscherin. Ja, für mich ist jeder Mensch gleich. Ich behandle jeden Menschen gleich. Ich grüße jeden. Ich spreche mit jedem. Da mache ich keinen Unterschied. Und das ist beim Spieler genauso. Also für mich ist nicht einer mehr wert, weil er mehr spielt, sondern für mich ist jeder Mensch gleich viel wert als Mensch. Und ja, trotzdem muss ich als Trainer halt diese Entscheidungen treffen. Es geht gar nicht anders. Ja, wir haben mehr als 11 Spieler im Kader. Das heißt einfach, weil du an Mathematik angesprochen hast, ist es mathematisch gar nicht anders möglich, als einfach einige Spieler zu enttäuschen. Mhm. Aber was sie wissen, und das habe ich ihnen auch in dieser Klarheit gesagt, es gibt nur ein Kriterium, das zählt, und das ist die Leistung. Und mir ist das völlig egal, ob jemand sein Vertrag im Sommer ausläuft oder er noch 5 Jahre Vertrag hat. Wenn ich denke, an dem Tag, in diesem Spiel, in dieser Phase hilft es der Mannschaft, der Eintracht zu gewinnen, dann spielt er. Dann hat man es gesehen, Stefan Ilsanker, dann haben wir mitgeteilt, dass wir den Vertrag nicht verlängern werden. Ja, und trotzdem habe ich ihn dann eingewechselt, habe ich überhaupt kein Problem mit, weil ich dachte, in diesem Moment ist es die beste Auswechslung, um das Spiel zu gewinnen oder nach Hause zu bringen. Und das ist das einzige Kriterium, das wissen die Spieler und das erwarten sie auch. Ja, genau da, nach diesem Kriterium wollen sie, nach Leistung wollen sie beurteilt werden, unter Anführungszeichen. Trotzdem, wenn wir dann wieder beim Essen sitzen, dann setze ich mich hin, ob das jetzt ein Kevin Trapp ist, der jedes Spiel von Anfang an spielt, oder ein Ragnar Ache, der sehr, sehr viel verletzt ist, dann setzen wir uns hin und quatschen. Ja, ganz normal.
So soll es auch sein. Hast du sicherlich auch, denke ich, gelernt in der, oder nicht gelernt, also zumindest diese Art ist ja ein Charakterzug, aber viele Dinge hast du auch gelernt als Führungsspieler damals, in Ried beispielsweise. Wer war denn für dich so der prägendste Trainer, der auch dich jetzt im Nachgang noch so inspiriert, dass du manchmal an ihn denkst und sagst, wow, das könnte ich jetzt für den Moment auch nochmal gut gebrauchen, was er mir damals gesagt hat?
Ja, ich kann nicht einen rausheben. Ich habe einfach viele sehr, sehr gute Trainer auch gehabt in meiner Karriere. Ist auch so, dass ich immer noch mit dem einen oder anderen in Kontakt bin. Leider einer, mein letzter, der ist mit Corona verstorben. Aber jetzt wieder gegen, ich glaube, in einem Heimspiel war mein erster Trainer in Ried, Klaus Reutinger, der 8 Jahre war. Mein Trainer war hier, hat uns besucht. Und deswegen denke ich mir immer wieder an Situationen, die mir selber widerfahren sind, die ich mitbekommen habe. Wie hat da ein Trainer reagiert? Das fand ich gut. Oder vielleicht auch mal, das war es doch nicht so. Und ja, deswegen, ich bin jemand, der so immer wieder Situationen, die mich geprägt haben, einfach dann auch mitnimmt und dann auch immer wieder nach wie vor reflektiert und denkt, ja, siehst du, das könntest du vielleicht auch in dieser Situation gebrauchen, anwenden, mit den Spielern sprechen. Und war aber auch so ein Grundeinstellung überhaupt im Leben, jetzt nicht nur im Job oder im Fußball, sondern ist so, ich sag so, behandle den anderen, wie du selber behandelt werden willst. Damit bist du eigentlich schon ganz gut, ja, weil man muss man sich nur selber, ja, möchte man jetzt so niedergemacht werden oder ja, ist vielleicht mal gut, wäre es jetzt gut, wenn es dir eh schlecht geht, dass dich jemand lobt. Und so, ja, versuche ich dann einfach immer wieder auch eine Verbindung herzustellen.
Sehr schön, das ist interessant auf jeden Fall, aber auch taktisch gibt es natürlich ein paar Dinge, die man mitnimmt, ne? Was ist denn so dein Lieblingskonzept? Wie gehst du ein Spiel am liebsten taktisch an? Angenommen, du hättest alle Möglichkeiten der Welt. Was wäre so eine taktische Formation oder eine Art und Weise, wie du Fußball spielen lassen würdest? Das, glaube ich, haben wir ja schon ein bisschen gesehen. Ich würde auch sagen, schon sehr stark gesehen. Die Entwicklung ist, glaube ich, toll bei uns in der Mannschaft. Aber die Frage ist natürlich immer mal so ein bisschen theoretisch natürlich. Ne? Du hättest alle Möglichkeiten der Welt. Wie würdest du spielen?
Ja, das passt vielleicht so ein bisschen. Natürlich war es, ich sag mal, Barcelona mit Pep Guardiola. War natürlich, kann mich dann im Champions League-Finale, ich glaube, gegen Manchester United erinnern, wo sie die an die Wand gespielt haben. Die waren auch eine Weltmannschaft, Menü, und die waren sowas von chancenlos. Damals mit Xavi, der jetzt Trainer ist, mit Iniesta, mit Messi. Ja, Busquets schon gespielt auch. Ich glaube, Piqué auch schon gespielt. Dani Alves sogar. Also, es sind sogar einige noch dort. Darf nicht zu viel schwärmen aus dieser Zeit, aber es war natürlich schon sehr, sehr beeindruckend. Jetzt nicht nur, alle haben immer gesagt, ja, sehr, sehr gut im Ballbesitz und viel Ballbesitz, aber was mich dann damals schon, ist ja, irgendwann verlierst du trotzdem mal den Ball. Und wie sie damals, es war auch so Beginn, Gegenpressing, auch Jürgen Klopp hier in Dortmund und eben Guardiola bei Barcelona, wie schnell sie die Bälle wieder zurückgeobert haben. Das war Wahnsinn. Also die haben ja teilweise, kamen die Gegner nicht aus der eigenen Hälfte raus, weil die nach Ballverlust so fast schon wie Hyänen hingestürzt sind und den Ball wieder zurückgeobert haben. Das haben viele da so auch acht gelassen, sondern immer nur, ja, Messi und Messi und Messi. Aber das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und wir versuchen halt jetzt auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, so, was passt zu uns, was passt zu unserem Kader, zu unseren Spielern. Haben natürlich auch eine Idee von Fußball im Kopf, ja, die, ich denke, man merkt, dass es sehr, sehr physisch auch ist, sehr, sehr intensiv ist. Wir wollen das Spiel schnell machen. Wir versuchen schnell nach vorne zu spielen. Wir versuchen schnell die Bälle zu, schnell, glaube ich, ist so das prägende Wort, schnell die Bälle zurückzuerobern. Wir wollen schnell den Gegner unter Druck setzen. Alles halt, ja, sehr, sehr intensiv machen. Und das geht schön langsam in Fleisch und Blut über. Da brauchen wir Mechanismen. Das muss jeder Spieler mitmachen. Also wenn da einer auslässt, dann ist so, wie wenn man eine Karte aus dem Kartenhaus rauszieht, dann fällt es leider zusammen. Auf der anderen Seite, ich sage immer, ist das schönste Teambuilding, weil du weißt, du bist nie allein am Platz, wenn alle mitmachen. Und dann, ja, ist es auch möglich, ich sage es jetzt mal so, gegen Barcelona zu gewinnen.
Das hoffen wir. Wir gehen auch mit großem Glauben da rein, weil sonst bräuchten wir, glaube ich, auch gar nicht antreten. Trotzdem, was man so ein bisschen sagen muss, ist, und ich glaube, dir geht's ähnlich, ich finde, wir haben echt tolle Ansätze in unserem Spiel. Manchmal denkt man, der letzte Ball, wenn der noch käme, das wäre ein Angriff, der wäre wunderschön gewesen, wahrscheinlich sogar mit einem Torerfolg dann am Ende. Leipzig gab es zum Beispiel auch wieder so 2, 3 Situationen, wo man sich denkt, Mensch, Spiel, ja, gut, du bist logischerweise viel, viel besser in dem Thema, aber ich muss sagen, Es sieht teilweise wirklich gut aus, wie wir das rausspielen, wie wir den auch Bälle wieder zurückerobern, dann auch im Umschaltspiel agieren. Und dann in der letzten Konsequenz geht der Ball eben nach rechts anstatt nach links. Oder er geht irgendwie, wird ein Zauberpass in die Spitze versucht und dann bleiben wir hängen, müssen wieder viel Energie aufwenden, um das Ganze wieder wettzumachen. Ganz ehrlich, und wir sind hier unter uns, wie sehr ärgert dich das? Weil ich glaube, da sind schon ein paar Punkte so in die falsche Richtung gespielt worden.
Ja, ich bin froh, dass die Kamera dann nicht immer auf mich ist, weil natürlich ist das zum Haare raufen. Auf der anderen Seite weiß ich mache da kein Spiel absichtlich. Ja, Das ist halt so, ja, ist mit dem Tor der schwierigste Ball, ja, der vorletzte und der letzte dann ins Tor rein. Das sind so die schwierigsten Bälle und das ist so auch der Schritt, den wir einfach noch zu gehen haben. Aber ja, ist so, manchmal denke ich mir natürlich so wie Zwischenbestzeit. Und dann fädelst du im vorletzten Tor ein, ja, und dann bringst du es halt nicht über die Ziellinie. Und das sieht dann oft schön aus, aber es zählt nicht. Und das müssen wir halt uns noch aneignen. Das heißt noch zu trainieren. Das ist auch eine gewisse Erfahrung sammeln, ja, dass wir hier vielleicht ein bisschen ruhiger werden. Wir machen vieles sehr, sehr schnell. Und dann ist auch die Kunst, in den entscheidenden Situationen ein bisschen rauszunehmen, ja, und so etwas ruhiger zu werden. Jetzt geht's darum, diesen einen Ball noch anzubringen. Und das also das Ganze mit 190 Puls, aber trotzdem, ich sag mal, schnelles Herz, kühler Kopf, das braucht man dann. Und das ist nicht einfach, aber das ist unsere Aufgabe in den nächsten Wochen und Monaten.
Wenn ich den Trainer hier schon sitzen habe, muss ich natürlich ihn damit konfrontieren, was uns seit Jahren im Prinzip nicht auszeichnet, sondern eher was ein bisschen schwierig ist. Wir tun uns immer schwer gegen Mannschaften, die tief stehen, die eher destruktiv spielen. Das beste Beispiel wäre das 0-2 gegen Arminia Bielefeld, wo wir zwar auch irgendwie die überlegene Mannschaft waren, unser Talent größer war, was man auch gesehen hat. Letztendlich haben wir 0-2 verloren, die haben zweimal gut gekontert, so ungefähr. Trotzdem ist ja die Frage, wie kriegt man das hin? Ne? Das ist ja auch immer die große Kunst. Das wird uns gegen Fürth sicherlich blühen, vermutlich. Vielleicht auch gegen Freiburg. Christian Streich ist ja auch als Taktikfuchs bekannt. Wie kriegt man das hin, gegen solche tiefstehenden Mannschaften noch mehr Dominanz auszuüben?
Ja, ich finde gar nicht, wir brauchen nicht mehr Dominanz ausüben, sondern wir brauchen bessere Lösungen im Angriffsdrittel. Und das ist halt, dass je enger die Räume, umso genauer muss es werden. Die Laufwege, die Passwege, die Abschlüsse und da müssen wir uns noch deutlich verbessern. Aber auf der anderen Seite ist auch so, ist vielleicht auch ganz spannend, es gewinnen mehr Mannschaften mit 35% Ballbesitz als mit 65% Ballbesitz. Also deswegen ja, ist auch vielleicht mal eine Variante zu sagen, okay, wir schnüren den Gegner jetzt nicht permanent ein, so wie es gegen Bielefeld zweite Hälfte war, sondern aber natürlich, wenn du in Rückstand bist, ist schwierig. Und das war halt in diesen Spielen immer das erste Angriff vom Gegner, waren wir hinten. Und dann haben wir noch mehr nach vorne gemacht und mit dem zweiten wie Bielefeld sind wir 0-2 hinten und dann immer noch mehr, dann auch ein bisschen hatte so den Eindruck, wir wurden nervöser, ja, weil ja, wir brauchen jetzt den Anschlusstreffer. Ja, das hat halt dann, weiß man ja auch, ja, nervös, ein bisschen unruhig, damit werden wir ungenauer und wir müssten aber genauer werden und das ist eben auch wieder hier kühlen Kopf zu bewahren. Das haben wir jetzt zum Beispiel, finde ich, gegen Bochum dann sehr, sehr gut gemacht, auch eigentlich mit der ersten Aktion, Standardsituation in Rückstand. Dann waren wir 15 Minuten wieder ein bisschen aus der Spur hektisch und haben es aber dann schon bis zur Hälfte geschafft, ruhiger zu werden. Und das war auch dann so das Credo der Halbzeit, zu sagen, Jungs, ruhig bleiben, auf unsere Stärken vertrauen, das, was wir uns vornehmen, durchziehen. Und das haben die dann super umgesetzt. Ja. Spricht sich immer einfach, jeder weiß das. Ja, wenn man so etwas unbedingt möchte und das muss man ja unseren Spielern wahnsinnig hoch anrechnen. Sie wollen immer, sie versuchen immer, sie machen immer, sie tun immer mit ganz, ganz viel Aufwand. Ja, und dann trotzdem eben auch diese Ruhe zu bewahren. Das ist, damit tun wir uns manchmal noch schwer.
Aber eine Entwicklung ist zu sehen. Wir kommen zu unserer Rubrik, die Eagles 11. Und ich mache kurz noch ein bisschen Werbung, bevor wir starten. Liebe Hörerinnen und Hörer, abonniert unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und wir machen weiter mit Olli Glasner und den Eagles 11. 11 Fragen an dich. Kurze Antwort. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
Wie alt war ich da? Ich glaube 10 oder 11 auf der Weihnachtsfeier. Und ich war damals bei mir im Dorf im Fußballclub. Und da war vom LASK damals ein Spieler bei uns auf der Weihnachtsfeier. Der hat ein Trikot mitgenommen. Andi Roth. Kennt man wahrscheinlich hier nicht. Und das habe ich dann angezogen.
Der beste Spieler der Welt auf deiner Position. Kannst auch gerne sagen, wer ist der beste Trainer, aber auch natürlich, wer früher auf deiner Position oder auf der Position, auf der du früher gespielt hast, der beste ist.
Lothar Matthäus.
Mhm. Und Trainer? Da glaube ich ja nicht Lothar Matthäus. Da ist bestimmt
einer. Ja, jetzt auf meiner Position, aber ich finde jetzt so tut man vielen anderen Unrecht, deswegen lass uns beim Spieler.
Sehr diplomatisch. Dein Lieblingsreiseziel?
Mallorca.
Mhm. Wo dort, wenn man fragen darf? Gibt es ja auch schöne Ecken?
Ja, immer unterschiedlich. Also bin eigentlich sehr, wenn ich mit meiner Frau, also wir fahren eigentlich so jedes Jahr auch ohne Kinder dorthin, dann sind wir meistens in Palma, im Stadthotel. Palma finde ich mega mit den Gassen, mit den vielen Bars und Restaurants. Und sonst überall Ostküste, im Südwesten, überall ein bisschen.
Und dann dein Lieblingsessen, auch Paella oder?
Tapas. Liebe Tapas.
Sehr gut. Wir hatten es vorhin gerade schon eigentlich so ein bisschen angeklungen, da müssen wir noch ein bisschen Nachhilfe leisten, aber vielleicht gibt es das schon so ein bisschen, deinen Lieblingsort in Frankfurt.
Der Deutsche Bankpark, klar.
Bist du ja auch fast nur, muss man auch sagen. Ist ja. Vielleicht, ich habe mir auch schon einige geschrieben, Olli Glasner ist einer der Trainer, der kommt morgens relativ früh und geht sehr spät. Also du fühlst dich wirklich sehr wohl hier. Also pflichtbewusst und aber auch Wohlfühlatmosphäre.
Ja, natürlich, ja. Genau so ist es.
In welche Musikgruppe würdest du passen?
Ich glaube, ich würde in keine passen. Wenn ich auf der Bühne tanzen müsste, dann würden die Zuschauer nach Hause gehen, denke ich.
Aber mich würde mal interessieren, was deine Lieblingsmusik ist.
Ja, nee, ich höre querbeet, aber ich bin so halt so ein bisschen natürlich auch aus meiner Jugendzeit, war natürlich so U2, höre ich sehr gerne. Höre ich auch, wenn ich hier gehe, dann, bevor ich nach Hause gehe, meistens selber ein bisschen trainieren und dann kommt meistens auch, also die, wenn jemand vorbeiläuft bei uns im Kraftraum und hört U2, dann wissen sie, ich bin drinnen.
Sehr schön. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel?
Ja, mein erstes Profispiel, da war ich auf der Bank und dann sind zwei Spieler mit den Köpfen, zwei von meiner Mannschaft mit den Köpfen zusammen und wir mussten beide ausgewechselt werden nach 20 Minuten und dann kam ich rein und ja, habe dann sehr, sehr gut gespielt in diesem Spiel. Im nächsten Spiel, drei Tage später, Pokalspiel Derby, ich habe sehr schlecht gespielt, aber erzielte den 1-0 Siegtreffer nach einer Ecke mit dem Kopf. Und dann ab dem Zeitpunkt war ich Stammspieler.
So einfach kann es gehen.
Ja, so geht's manchmal.
Wer war denn dein Idol in der Kindheit?
Also als Spieler Lothar Matthäus habe ich schon sehr, sehr bewundert auch, ja.
Wie ist es denn heute für dich? Ich meine, es ist ja klar, dass das Vergangenheit ist, aber du kannst ja dann schon sehr stolz sein bei Sky beispielsweise samstags abends, wenn du in der...
Lothar weiß das ja gar nicht, aber...
Aber wir werden es ihm sagen.
Ja. Nee, war ja, wie gesagt, mich hat halt imponiert, war ja die WM 90, ja, da war ich 16, wurde damals dann in dieser Zeit in die U15-Nationalmannschaft berufen und hatte so selber das große Ziel, mal Profifußballer zu werden. Weißt du ja nicht, klappt's oder klappt's nicht? Und hat mich einfach imponiert an Lothar, nicht nur seine fußballerische Klasse, sondern auch immer wieder, mit welchem Willen er das Spiel angetrieben hat. Ich habe da so dieses gegen, ich glaube damals Jugoslawien, das Tor, wo er das ganze Mittelfeld läuft und dann noch das Tor erzielt. So, das hat mich schon imponiert damals auch.
Was ist denn dein Lieblingssport neben dem Fußball?
Golf, mittlerweile.
Mittlerweile, vorher Tennis, wird der Ball immer kleiner?
Ganz genau.
Ja, die Evolution des Balles bei einem Mann?
Nee, und aber bei mir ein Ball muss dabei sein. Also ich laufen, Fahrradfahren, mache ich eigentlich nicht mehr. Also überall, ich spiele gern im Urlaub Beachvolleyball. Also überall, wo ein Ball dabei ist, hat sich eingeprägt bei mir im Kopf.
Bist du dabei. Und als Kind, was war dein Berufswunsch damals?
Also mein erster war, das habe ich mal so nachgelesen, schreibt man in so Freundschaftsbüchern, im Kindergarten, war Pilot.
Viel unterwegs sein, die Welt sehen.
Ja, genau. Und dann aber schon sehr, sehr schnell Fußballspieler, also auf Trainer habe ich nicht gedacht natürlich, aber der Ball hat mich begleitet von klein auf.
Die letzte Frage ist ein bisschen fies, weil eigentlich, und ich kenne dich mittlerweile auch so gut, die wirst du sehr diplomatisch beantworten. Mit wem verstehst du dich im Team am besten? Nimm mal das Trainerteam beispielsweise. Wahrscheinlich mit allen gleich.
Ja, nee, ja, muss ich schon sagen. Natürlich Michi Angerschmidt. Mhm. Ist ja auch, wir beide kennen uns jetzt seit 30 Jahren. Also wir sind beide mit 18 damals zur SV Ried gekommen in den Profikader. Und dann hast du natürlich mit 18 auch damals Wochenende nach dem Spiel immer viel ausgegangen und schon viel gemeinsam erlebt und viele Urlaube auch gemeinsam verbracht. Und von dem her ist das schon so eine wirklich mittlerweile jahrzehntelange Freundschaft. Und da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, ja, mit Michi, ja, habe ich sicherlich so die engsten und größten Berührungspunkte.
Das führt uns auch gleich so ein bisschen zum nächsten Themenkomplex, auch so ein bisschen die Aufteilung im Trainerteam. Roland Brunmeier war hier im Podcast, der ist so ein bisschen für die Offensive zuständig. Michi Anger-Schmidt, dem haben wir das Tor in Stuttgart zu verdanken. Ja, ein bisschen für die Standards zuständig. Wie läuft das denn so ab in so einer Trainerbesprechung? Habt ihr gleich wieder eine, dann wird festgelegt, welche Schwerpunkte man setzt im Training, so ein bisschen am Gegner auch ausgerichtet dann in der Woche vorm Spiel? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, Trainersitzungen sind mehr dabei, wie nur wir Trainer. Da kommen natürlich die Physiotherapeuten. Also wir messen bei den Jungs, wir nehmen ihnen jeden Tag Blut ab. Da bekommen wir dann so objektive Parameter über ihren Belastungszustand, der ja nach ein paar freien Tagen hoffentlich sehr, sehr gut ist oder ja, dass sie sehr belastbar sind. Und dann gibt's auch noch, ja, ist jemand krank, müssen wir irgendwo Rücksicht nehmen. Ja, und dann die Schwerpunkte stehen eigentlich im Großen und Ganzen. Da haben wir so einen Rhythmus über eine Woche, der eigentlich jede Woche gleich ist. Natürlich die Übungsform, die Spielform verändert sich, aber die Schwerpunktsetzung ist eigentlich immer relativ ähnlich. Und ja, und dann, wie gesagt, dann machen wir halt die Übungen, wenn wir definitive Anzahl an Spielern wissen, wer ist heute auch wirklich, kann was mitmachen, dann ja, wird die Übung festgelegt, dann teilen wir uns auf, wer coacht was und dann sagen wir, okay, vielleicht Ronny, mach du die Gruppe, Michi, du, ich beobachte heute ein bisschen mehr oder ich sage mal, nee, heute möchte ich auch vielleicht ein bisschen mehr selber machen. Das unterscheiden wir dann auch so ein bisschen so nach Gefühl, was ist für die Jungs gut, ja, mal auch als Trainer kannst du auch so, bin ich mittendrin in der Übung, gehe ich mal ein bisschen raus und beobachte nur, hat ja auch alles eine gewisse Wirkung und dann ja, denke ich mir so, was ist angebracht an dem und dem Tag und danach richten wir das dann aus.
Und bei den Standards beispielsweise gibt es dann nochmal extra Sitzungen, wo das auch besprecht mit den entsprechenden Spielern?
Ja, Michi mit den Analysten, die bereiten sich sowieso vor und ja, und Ronny diskutieren auch, dann sitzen auch nebeneinander am Schreibtisch noch häufiger. Manchmal komme ich auch dazu, gebe auch noch meinen Senf dazu, aber im Endeffekt macht das wirklich ja Michi dann mit den Analysten so in totaler Eigenständigkeit. Das gleiche Ronny. Ronny war ja, wissen hier vielleicht auch wenige, Torschützenkönig in der österreichischen Bundesliga, war Nationalspieler, also so als Stürmer. Und ich sage dann oft, ja, auch gerade, wo wir auch mal eine Phase hatten, wo wir nicht so viel getroffen haben, mach du dir mal Gedanken, was jetzt ein Stürmer jetzt braucht. Jetzt bin ich wieder so, was hättest du gebraucht in so einer Situation, wenn du vielleicht 3-4 Mal nicht getroffen hast, weil er das halt nachvollziehen kann, ich nicht, weil ich habe sowieso nie getroffen, also von dem her, oder wenig getroffen. Aber das ist vielleicht oft so ganz gut, ja. Was hast du gebraucht? Du bist ein Torjäger gewesen, hast jetzt 3 Spiele nicht getroffen, bekommst Kritik. Was hilft dir? Was hat dir geholfen? Und dann kannst du mal, ist das ein Ansatzpunkt? Hilft das vielleicht unseren Spielern auch? Das muss ja nicht immer sein. Das, was dir gut tut, tut dich jeden anderen gut, ja. Aber es ist mal ein Ansatzpunkt, um vielleicht irgendwo einen Input zu geben. Ja, und so diskutieren wir dann halt.
Sehr spannend. Ich glaube, auf einer Position hat es zuletzt auch gut funktioniert. Im Tor. Kevin Drapp. Einen brutalen Sprung gemacht aus meiner Sicht. Also am Anfang ein bisschen wackelig auch in die Saison gegangen und mittlerweile Nationalmannschaft, 11 Meter gehalten in der Nachspielzeit gegen Israel. Und das ist ja auch kein Zufall irgendwie. Der wirkt wie die Bank von Frankfurt, oder? Momentan.
Ja, absolut. Kevin, Riesenrückhalt für uns. Und da ist er auch mit Jan Zimmermann super Torwarttrainer. Überhaupt ein tolles Torwartteam, ja, mit Dian Drama, der zwar leider jetzt verletzt ist, einen jungen, sehr, sehr talentierten Torwart und dann haben wir uns auch entschieden, ja, war ja noch Frederik Rönnow anfangs hier und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen jetzt noch einen sehr erfahrenen Torhüter, vor allem auch Diant zur Seite stellen, der jetzt aber nicht den Anspruch hat, der jetzt nicht um den Nummer 1 kämpft hier, sondern der ganz klar sieht, ich unterstütze die Jungs und wir wissen, wenn wir ihn brauchen, können wir ihn bedenkenlos reinwerfen. Und da haben wir mit Jens Krahl auch einen super Typen gefunden, also auch als Typ, nicht nur als Torwart. Und finde, da haben wir ein tolles Torwartteam, die sich ergänzen. Und da muss ich sagen, das ist die Abteilung, wo ich am wenigsten mit reinspreche, weil, ja, Torwart ist ein eigenes Kapitel und da ist Jan viel, viel besser als ich.
Torwart ist immer eine eigene Typ Mensch, ne? Auch ja. Ein Stück weit. Können wir selbst sagen, Lars und ich, Lars ja unseren Podcast auch und ich haben früher auch mal am Tor gespielt. Man sagt ja immer links außen und heute haben eine Macke. Vielleicht ist das auch so, ne? Vielleicht ist das auch so. Olli, wir haben eingangs gesagt, du hast ein Studium abgeschlossen an der Deutschen Fernuniversität in Hagen als Diplomkaufmann. Du hast ein bisschen Faible für Mathematik. Du bist ein sehr analytisch denkender Mensch. Das sieht man ja auch gerade, hast du erklärt, Blutwerte abgemessen, aber versuchst auch schon so ein bisschen das an Werten festzumachen, wie ein Spieler sich verhält. Woher kommt das? Ist das so eine Sache, die schon immer in dir drin war, dass du gesagt hast, es interessiert mich einfach, Mathematik und all das so ein bisschen zu verstehen, auch mit Werten zu bemessen?
Ich weiß es nicht, woher das kommt, aber ich habe mir zumindest immer in Mathematik relativ leicht getan in der Schule, wobei es war nicht mein Lieblingsfach für Sport, also das, aber ja, ich weiß es nicht, also dafür war ich auch in Deutsch, war nicht unbedingt mein Lieblingsfach, ich war auch nicht der Beste, das war immer spannend, mein Deutschlehrer hat immer gesagt, so wenn ein Referat war, so das Schlimmste für mich, was ich machen musste, vor der Klasse sprechen, das wollte ich gar nicht, und er hat immer gesagt, jeder von euch wird im Leben noch ganz oft vor anderen sprechen. Und ich habe immer gedacht, was erzählst du mir denn? Und jetzt spreche ich jeden Tag vor relativ vielen Leuten. Und ja, mittlerweile macht es mir auch nichts mehr aus. Aber ja, woher das kommt, ich weiß es nicht. Das war vielleicht so, man sagt ja oft, Mädchen sind oft sehr, sehr sprachtalentiert, mhm, und Jungs eher ein bisschen mehr im Logischen. Hat es auch, glaube ich, auch ein bisschen was mit den Gehirnhälften zu tun. Ich bin jemand, der sich auch im Fußball überhaupt so mit Hirnforschung, ich beschäftige mich nicht damit, aber ich finde, hier haben wir noch Riesenpotenzial. Ich spreche auch da oft mit der Athletikabteilung, weil ja, kein Muskel würde zucken, wenn er nicht das Signal vom Kopf bekommt. Ja? Und wir trainieren immer den Muskel, aber wir trainieren nicht den Kopf. Vielleicht wäre es auch mal gut, wenn der Kopf nämlich das Signal früher sendet, dann zuckt der Muskel früher, dann könnte ich auch schneller werden. Man muss nicht nur umso mehr den Muskel trainieren. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, mit dem ich mich da beschäftige, und Mathematik ist ja auch, das ist immer so, ich glaube, eine Gehirnhälfte ist eher der Logik, die andere ist eher den Sprachen zugeteilt, und bei mir dürfte es halt irgendwie, im Mutterleib muss sich die logische Gehirnhälfte etwas mehr ausgebildet haben wie die andere, deswegen ja, dürfte mir das gelegen sein.
Du hast jetzt viel über Kopf gesprochen. Na, das Thema, an dem kommen wir ja gar nicht vorbei in so einem Gespräch, weil es auch ein sehr ernstes ist, aber auch eines, was ja, dich auch dein Leben lang begleitet hat, dann zumindest ab dem Zeitpunkt. Du hattest ja eine schwere Kopfverletzung. Damals in Kopenhagen, glaube ich, war das im Krankenhaus, wo du auch zusammengebrochen bist, ich glaube im Hotel. Wie bist du damit in der Folgezeit umgegangen? Das war ja eine Situation, die sicherlich beängstigend war für dich auch.
Ja, für mich nicht so sehr, weil ich glaube, es ist oft so, wenn du das selber erlebst, da bist du so mittendrin. Ich glaube, für meine Familie war es viel, viel schlimmer. Ja, weil die wussten anfangs nicht, ja, überlebt er oder nicht. Ich habe nichts mitbekommen am Anfang. Für mich war es dann ein bisschen überraschend, als ich munter geworden bin und überall die Schläuche gesehen habe, wusste ja nicht, was los ist. Ja, und dann war es schon ein paar Monate sehr anstrengend. Ist halt, musste halt vieles wieder, ich weiß noch, am Anfang war in Summe dann ein bisschen über 2 Wochen im Krankenhaus. Und dann, es war im August, viel Sonne, musste dann aufgrund der Kopfoperation, sollte ich Sonne meiden. Dann bin ich halt um 7 in der Früh 10 Minuten spazieren, und dann war ich so kaputt, dass ich wieder 3 Stunden geschlafen habe. Also da war wirklich, ja, und dann so halt, und kämpfst du dich von 10 auf 15 Minuten. Hatte damals ja oft 16, 18, 20 Stunden am Tag geschlafen. Haben sie mir auch erklärt, das ist auch spannend, ja, dass wenn, das ist jetzt meine Interpretation, die kommt gleich, aber wenn quasi das Gehirn sich erholt, regeneriert, dann brauchst du halt viel Schlaf, ja, weil die ganze Energie dort reingeht, und dann bist du halt sehr, sehr müde. Und ich, so mein, manchmal mache ich mir einfach so Gedanken, das ist nicht wissenschaftlich belegt, aber ich sage oft so ein bisschen, bei uns sagt man Bauernschlau in Österreich, Hausverstand, warum Kinder so viel schlafen, Babys. Ja, weil die eigentlich gerade im Gehirn am meisten lernen müssen. Ja, die müssen alles lernen, greifen, irgendwann mal sprechen. Und ich glaube, die schlafen so viel, weil sie so viel lernen müssen. Das strengen sie so an. Und für Entwicklung, und da bei mir war es eben nach dieser Verletzung, ich habe ganz, ganz viel geschlafen. Ja, dann wurde es aber auch wieder relativ schnell besser.
Aber trotzdem eine Situation, die dein Leben geprägt hat.
Ja, weil ich meine Karriere beenden musste im jungen Alter von 37. Meine Frau hat immer gesagt, du hättest eh nie aufgehört. Also von dem her, ja, natürlich prägt es. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag dran denke, oder es schränkt mich jetzt auch in meinem täglichen Leben nicht wirklich ein. Kopfballspiel muss ich nicht mehr machen. Also von dem her ist alles gut und glimpflich vorübergegangen. Ist auch jetzt schon wieder über 10 Jahre her. Also für mich persönlich eigentlich ist das kein Thema mehr.
37 die Karriere beendet, du kannst dich gut reinversetzen in Makoto Hasebe. Ne? Mit 38, was der noch abspult, das ist sensationell. Ich denke mal, jetzt haben wir mal Viertel vor 10, wir nehmen den Podcast am Dienstag vom Spiel gegen Greuther Fürth auf. Gleiches Trainerbesprechung, du musst doch gleich los. Ich schätze mal, dass Makoto schon so ein Gefühl 2 Stunden unten im Fitnessraum liegt und sich dehnt. Weil das ist ja wirklich so seine Art. Und was jetzt hier sich so scherzhaft anhört, ist wirklich zum Teil vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Makoto ist schon unfassbar professionell. Hast du schon mal mit einem Spieler zusammengearbeitet, der derart professionell agiert?
Ich muss sagen, dass schon viele Spieler oder fast alle sehr, sehr professionell mittlerweile sind. Sonst könnten sie auch dieses Pensum nicht mehr abspulen. Makoto natürlich ist dann nochmal eine Schippe drauf, aber auch da, sonst wäre es nicht möglich, in ist jetzt schon 39 mittlerweile, in dem Alter noch solche Leistungen zu bringen. Da kann ich mich auch ein bisschen reinversetzen. Bei mir war es zum Beispiel, ich konnte keinen Tag mehr freimachen. Also wenn ich einen Tag nichts gemacht habe, war der Tag danach eigentlich die Hölle. Und deswegen, auch wenn mal ein Tag frei war, dann war ich eben Tennis spielen oder bin mal locker laufen. Also ich musste was tun. Und ich glaube, bei Makoto ist es immer so, wenn die Maschine, die muss immer geschmiert sein, sonst läuft sie nicht mehr. Und ja, Makoto natürlich spielt auf nochmal auf einem anderen Niveau, als ich damals gespielt habe. Und zeigt einfach, aber mittlerweile auch viele Spieler, ja, Ronaldo und Ibrahimovic. Wenn du sehr professionell lebst, dann ist es auch möglich, mittlerweile, und das Spiel wurde ja immer schneller, immer dynamischer, trotzdem ja bis 40 mitzuhalten. Und da musst du halt dein ganzes Leben danach ausrichten, sonst wäre das nicht möglich.
Mhm. Er bleibt noch ein Jahr, zumindest im Kader, danach will er in die Trainerlaufbahn einschlagen. Kannst du eine Zusammenarbeit mit ihm in Zukunft vorstellen?
Klar, das haben wir ja schon alles auch im Vorfeld besprochen. Makoto Macht hat jetzt begonnen mit der Trainerausbildung auch und habe ihm auch gesagt, wenn er mal möchte, kann auch gern mal eben in der Länderspielpause ein Training leiten, coachen, kann sich auch bei uns dazusetzen in die Trainerbesprechung, wenn er was haben möchte. Also hier stehen ihm alle Türen und Tore offen. Ja, so wie sich Makoto mit Fußball beschäftigt, wie er Fußball sieht, denke ich, dass er mal ein sehr, sehr guter Trainer wird.
Davon gehen wir auch aus, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir, bevor wir zur allerletzten Rubrik kommen, nochmal kurz auf das, was dann nach Fürth kommt, das Heimspiel in FC Barcelona. Danach geht's nach Barcelona ins Camp Nou. Wie viel Traum wird da wahr? Ich glaube, jeder, der Fußball spielt, der auch so professionell Fußball lebt wie du, ist das ja eigentlich schon fast das Maximum.
Das Maximum ist, wenn wir weiterkommen gegen Barcelona. Aber natürlich ist auch für mich persönlich wahrscheinlich das Highlight bisher, gegen Barcelona zu spielen und nicht ein Freundschaftsspiel, sondern im Viertelfinale der Europa League. Das macht es ja noch viel, viel schöner, den K.O.-Bewerb, auch nicht in der Gruppenphase, sondern wirklich jetzt geht es darum, wer ist in 2 Spielen die bessere Mannschaft. Das ist schon eine außergewöhnliche, coole Situation. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Auch zu Hause, ja, weil auch hier wird volles Haus sein und dann in Barcelona, ja, Camp Nou. Ich war mal dort mit der Familie eine Stadionbesichtigung machen. Ich habe auch schon ein Spiel gesehen als Zuseher dort. War damals Trainer bei LASK in der 2. österreichischen Bundesliga und habe mir, so ehrlich bin ich auch, nicht gedacht, dass ich jemals als Trainer selbst dort ein Pflichtspiel bestreiten werde. Also deswegen ist jetzt schon auch für mich so ein Karriere-Highlight, dass hier in Erfüllung geht.
Absolut. Wir freuen uns total drauf. Ich glaube, das wird eines der schönsten Momente. Wir haben aber auch in den letzten Jahren, das muss man immer dazu sagen, bei Eintracht Frankfurt die Stamford Bridge kennengelernt. Das war auch ein knappes Spiel im Elfmeterschießen. Wir haben bei Arsenal London gewonnen. Wir haben in San Siro gegen Inter Mailand gewonnen. Also ich glaube, wir durften schon einige Highlights zuletzt erleben. Benfica Lissabon haben wir auswärts verloren, zu Hause dann aufgrund der damaligen Auswärtstorregelung noch das Weiterkommen gesichert. Wir haben schon gegen viele Topclubs zuletzt gespielt und auch immer gut ausgesehen. Das macht uns die Hoffnung und wir fahren ambitioniert dahin. Ne? Wir wollen weiterkommen.
Ja klar, schon gesagt, ich bin so erfolgsbesessen. Also Auslosung, das habe ich schon einmal erzählt, und dann haben wir Barcelona, wir haben uns die Auslosung gemeinsam angesehen und dann Barcelona, da war großer Jubel, weil sich jeder gefreut hat, und dann sind die Spieler rausgegangen und ich habe die dann nochmal reingeholt und habe gesagt, hey, es wird noch das Halbfinale ausgelost, also möchtet ihr nicht wissen, wenn wir weiterkommen, gegen wen wir dann spielen? Und weil so tick ich, also natürlich große Freude, auch riesen Respekt vor Barcelona, aber es gibt nur ein Ziel und das ist, und darüber machen wir uns, haben wir jetzt begonnen in der Länderspielpause, sehr, sehr intensiv Gedanken, ja, wie können wir unser Spiel anlegen, was brauchen wir? Natürlich brauchen wir zweimal einen fantastischen Tag. Aber ja, wir haben, wenn man es jetzt so ein bisschen sieht, Hin- und Rückspiel gegen Bayern München, die ja auch um den Champions-League-Titel mitspielen, haben wir einmal 2-1 gewonnen, einmal 0-1, da wären wir in der Verlängerung. gewesen, ja. Und aber zwei solche Tage brauchen wir gegen Barcelona, defensiv überragende Tage, brauchen vorne eine Effizienz, weil wir auch, und davon bin ich überzeugt, in gute Kontersituationen, dann soll eben dieser vorletzte Ball und der letzte ankommen, aber wir werden in diese Situationen kommen.
Wie gesagt, wir freuen uns tierisch auf diese beiden Spiele und freuen uns aber auch jetzt erstmal auf unser Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen Greuther Fürth vor ungefähr 50.000 Zuschauern. Olli, nochmal, das wird toll, oder?
Ja, das wird toll. Das wird, auch das ist schön jetzt nach schon gegen Ende der Saison. Das wird jetzt wieder ein richtiges Highlight und läutet die finale Phase der Saison heuer ein. Und ja, könnte nicht besser sein wie vor ausverkauftem Haus.
Dann machen wir hier einen Break. Vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben noch theoretisch die drei Eintracht-Momente, dein schönster, schlimmster und die schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht. Ich mache aber Folgendes, wir machen das mal anders, weil ich glaube, wir haben noch ein bisschen Luft im Saisonendsport für die schönste Eintracht-Erinnerung.
Genau so ist es.
Die heben wir uns noch auf. Vielen Dank, dass du da warst. Das wird nicht der letzte Podcast hier gewesen sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Alles, alles Gute für den Saisonendspurt. Jetzt krempelt mal die Ärmel hoch und geht voran.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.